Predige über Johannes Kapitel 11, Vers 47 bis 53. Johannes Kapitel 11, Vers 47 bis 53. Vor diesem Bericht, den ich vorlese, steht ein Bericht darüber, wie Jesus seinen verstorbenen Freund Lazarus auferweckt hatte, der schon 4 Tage tot war. Und das, was ich hier vorlese, ist sozusagen die Reaktion darauf. Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein und sagten, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn auf diese Weise gewähren, so werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und sowohl die heilige Stätte als auch das Volk wegnehmen. Einer aber von ihnen, Kaiphas, welcher Hohepriester jenes Jahres war, sagte zu ihnen, ihr wisst nichts. Auch bedenkt ihr nicht, dass es für euch besser ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt. Dies sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er Hohepriester jenes Jahres war, weissagte er. Denn Jesus sollte für das Volk sterben und nicht für das Volk allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenbrächte. Von jenem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Es gibt so eine lateinische Redensart, die manche kennen. Alia jacta sunt, das heißt, die Würfel sind gefallen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass eine Spannung sich auflöst, dadurch, dass eine Entscheidung getroffen wurde. Und die Entscheidung in diesem Fall, die der Hohe Rat traf, war die, Jesus zu töten. Bis dahin hatten sie dauernd überlegt, was machen wir mit ihm, wie können wir ihn in seinem Einfluss zurückdrängen. Und jetzt sagten sie, das Beste ist, wir bringen ihn um. So eine Radikallösung, die Erfolg verspricht. Was war vorausgegangen? Jesus hatte seinen verstorbenen Freund Lazarus vom Tod zum Leben zurückgeführt, nachdem er 4 Tage verstorben war. Es war ein Wunder, dass Jesus wenige Tage vor dem Passafest, das heißt vor Ostern, durchgeführt hatte. Und im Anschluss an dieses Wunder heißt es, viele von den Juden nun, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was er getan hatte, glaubten an ihn. Das heißt, durch dieses Wunder der Totenauferweckung waren viele zum Glauben gekommen an Jesus. Dann geht es aber weiter. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Das heißt, etliche wussten, das läuft den Pharisäern entgegen, diesen frommen, gesetzlichen Menschen, und deshalb müssen wir etwas dagegen tun. Interessant ist, dass diese Pharisäer vorher immer mit Jesus sprachen und sagten, Jesus, was für Zeichen tust du, damit wir sehen, dass du wirklich von Gott kommst? Welche Beglaubigung kannst du uns zeigen durch Wunder, die du tust? Sie wollten also ein Zeichen haben, um zu sehen, wer Jesus ist. Und jetzt heißt es hier in diesem Bericht, dieser Mensch tut viele Zeichen. Das heißt, das, was sie gefordert hatten, war eingetroffen und sie mussten bestätigen, so ist es. Wir wollten Zeichen sehen und dieser Mann tut viele Zeichen. Also würde doch ihrem Glauben an Jesus eigentlich gar nichts mehr im Wege stehen. Denn sie sagten ja, wenn wir die Zeichen sehen, dann wissen wir wenigstens, woher du kommst und was mit dir los ist. Ist es nicht erstaunlich, dass Menschen sagen, wenn mir dieses Problem noch aus dem Weg geräumt wäre, dann würde ich an Jesus glauben. Und dann ist das Problem aus dem Weg geräumt, aber an Jesus glauben tun sie trotzdem nicht. Wenn ich meinen Glauben an Jesus mit Forderungen verbinde, dann können diese Forderungen immer erfüllt werden und ich werde trotzdem nicht an ihn glauben, weil die Forderung keine Ebene ist, auf der man zum Glauben an Jesus kommen kann. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh, wenn die Christen Erlöste aussehen würden, dann würde ich an Jesus glauben. Andere sagen, wenn die Christen mehr Liebe hätten, dann würde ich an Jesus glauben. Nun, angenommen, die Christen würden Erlöste aussehen, angenommen, sie hätten mehr Liebe, oder würde trotzdem nicht an Jesus glauben, weil man auf der Ebene von Forderungen und eines Vorbehaltes nie zum Glauben kommt an Jesus. Der Glaube an Jesus bedeutet immer, dass ich mich ihm öffne und anvertraue und nicht, dass ich Forderungen an ihn stelle. Denn wenn die Forderungen erfüllt sind, ist mein Glaube nicht da, sondern nur meine Forderung ist erfüllt. Das heißt, diese frommen, gesetzlichen Leute hier hatten ihre Forderung erfüllt, aber sie glaubten nicht an Jesus. Im Gegenteil, sie wollten ihn jetzt noch mehr aus dem Verkehr ziehen und herausdringen. Interessant ist es, wenn heute Morgen jemand unter uns ist, dessen Leben Jesus noch nicht gehört, und ich denke schon, dass das der Fall sein wird, dass er einmal prüft, was hindert mich eigentlich daran, zu Jesus zu gehören? Was hindert mich eigentlich daran, zu Jesus zu gehören? Es wäre gut, das zu prüfen. Manche wird vielleicht sagen, eigentlich gar nichts. Schön, dann wäre der logische Schritt, dass er heute Morgen sagt, ich gehöre jetzt zu Jesus, ich will mit ihm leben. Heute diesen Sonntag und morgen den Montag und jeden Tag. Was diese Pharisäer gehindert hat, war ihre Machtposition. Wenn Jesus Recht hatte, dann hatten sie Unrecht. Außerdem ihre Clique, ihr hoher Rat war in heutigem Sprachgebrauch, wenn man so will, eine Clique. Sie haben sich gegenseitig bestätigt und hochgehalten in ihrer Meinung und vor allen Dingen ihre vielen Vorurteile. Sie sagten nämlich, wenn dieser Jesus zur Macht kommt, wenn er so viele Anhänger findet, dann werden die Römer kommen und diesen Tempel wegnehmen und das Volk in die Gefangenschaft führen. Es war ein Vorurteil. Sie sagten also, die Sache mit Jesus hat schlechte Auswirkungen für das Zusammenleben. Und es ist erstaunlich, wie viele von uns, sicher auch heute Morgen, im Inneren diese Einstellung haben, wenn ich ganz mit Jesus lebe, dann wird mein Leben einige negative Veränderungen erfahren. Dann muss ich das lassen und auf jenes verzichten und da werde ich irgendwo mitgenommen, wo ich nicht will. Es ist erstaunlich, wie viele sich ausmalen, was geschieht, wenn Jesus die Herrschaft übernimmt. Nur sind diese Vorstellungen meistens absolut verkehrt. Denn was sein würde, wenn, das erfahre ich ja erst, wenn ich wirklich mit Jesus lebe. Das kann ich schlecht vorher schon festlegen. Jesus ist immer größer und anders als meine Vorstellung. Interessant ist auch, dass sich diese Pharisäer nicht etwa freuen darüber, dass dem Lazarus geholfen wurde und auch seinen Schwestern, sondern sie ärgern sich darüber. Interessant ist also nicht nur, was geschieht, sondern wer es tut. Und wenn es der Falsche ist, der etwas Gutes tut, dann ist man gegen ihn. Die Kommunisten zum Beispiel behaupten ja, dass alle Menschen gleich sind und dass sie für das Wohl der Menschen eintreten. Aber das Erste, was Kommunisten in ihren Ländern verbieten, ist die Sozialarbeit der Christen. Warum? Das wäre doch eigentlich was, was den Menschen hilft, was gut wäre für sie. Oh nein, das ist Reklame für diesen Christengott. Und da sie den hier ablehnen, müssen sie also diesen sozialen Aspekt schnell abtöten. So geschah das in Äthiopien, als vor wenigen Jahren dort die Marxisten die Macht übernahmen. So geschieht es in vielen afrikanischen Staaten, in denen pro-marxistische Regime sich entfalten. So geschah es in China und vielen anderen Ländern, in Russland. Wir sehen also, nicht das, was für Menschen gut ist, ist im Blick, sondern wer es tut. Und wenn es der Falsche tut, dann wird es eben abgelehnt. Diese Pharisäer haben die Vorstellung, dass der Glaube an Jesus negative Auswirkungen hat. Er würde das Volk ins Unglück führen und dadurch großes Elend verursachen. Manche von uns glaubt es auch, dass der Glaube negative Auswirkungen hat. Er würde lebensuntüchtig machen, er würde fanatisch machen. Viele Eltern meinen, wenn ihre Tochter an Jesus glaubt, bekäme sie keinen Mann mehr und so weiter. Wirklichkeitsflucht und ähnliche Dinge. Es sind Vorurteile, die sich meistens nicht bewahrheiten. Zum anderen möchten die Pharisäer ihr Volk bewahren. Sie wollen sie vor diesem Unglück bewahren, dass ihnen der Tempel weggenommen wird. Sie wollen das Volk retten. Es gibt auch viele Leute heute, die ihre Angehörigen retten wollen vor diesem fanatischen Einfluss des Christentums. Manchen Eltern ist es lieber, dass ihre Kinder in eine Disco gehen, als in einen Jugendkreis. Sie sagen, schau doch mal in die Illustrierte statt in die Bibel. Geh lieber zu einem Sportverein als zu Christen. Der Schreibmaschinenkurs ist wichtiger als die Zusammenkunft von Christen. Schreibmaschinenkurs ist gut, Sportverein ist gut, Tanzen kann für diesen oder jenen auch richtig sein. Aber es ist immer die Frage, wenn ich es vor Jesus schiebe, wird es schlecht. In der Bibel steht, trachtet am ersten nach Gottes Reich. Da steht nicht, trachte erst nach diesem und jenem und jenem und jenem und dann bitte Gott, dass er das alles segnet, sondern es steht, trachtet am ersten nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden euch alle diese anderen Dinge zufallen. Jetzt will ich einen Satz formulieren, den man scharf durchdenken muss, weil er sehr kurz ist. Gott verflucht als Ersatz, was er als Zusatz segnet. Gott verflucht als Ersatz, was er als Zusatz segnet. Das heißt, wenn ich irgendetwas, was wichtig ist, zum Ersatz für Gott mache, wenn ich es in die Mitte stelle, verflucht Gott das. Aber wenn ich Jesus in der Mitte habe, wird Gott genau das Gleiche, was er vorher verfluchen würde, als Zusatz segnen. Gott verflucht als Ersatz, was er als Zusatz segnet. Und das gilt sicher für jeden von uns und ist wichtig zu bedenken. Nun kommt der Hohepriester Kaiphas und hat eine erleuchtende Idee. Er sagt, ihr alle seid dumm, ihr wisst nichts. Wichtig ist das, was nützt, was dem Wohl des Volkes nützt. Und da ist es gut, wenn einer stirbt und nicht das ganze Volk zugrunde geht. Also töten wir ihn, um so dem Volk zu helfen. Es ist erstaunlich, dass er prophetisch das ausspricht. Ich will es nochmal vorlesen, was er sagt. Ihr wisst nichts, auch bedenkt ihr nicht, dass es für euch besser ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt und nicht das ganze Volk umkommt. Und damit sprach er eine Prophetie aus, obwohl er das nicht wusste. Es gibt ja einen Satz, sie wissen nicht, was sie tun. Manchmal kann man auch sagen, sie wissen noch nicht einmal, was sie sagen. Er sprach aus, dass es gut ist, dass Jesus für das Volk stirbt. Und genau das ist ja die Aussage der Bibel, dass es gut ist, dass Jesus für das Volk stirbt, um so den Weg der Vergebung und Befreiung zu Gott zu öffnen. Aber davon hatte er keine Ahnung. Er dachte nur, es ist gut, dieser Mann ist weg und dann ist alles erledigt. Er hatte also ein doppeltes Ziel, Jesus beseitigen, er sollte für das Volk sterben und das Volk bewahren. Aber das Ergebnis ist eigentlich genau umgedreht. Das, was er verhindern wollte, tritt ein und das, was er vernichten wollte, entfaltet sich. Das, was er verhindern wollte, tritt ein und das, was er vernichten wollte, entfaltet sich. Er wollte verhindern, dass das Volk in die Gefangenschaft kommt und der Tempel zerstört wird, und genau das trat ein. Jesus hatte das schon vorher gepredigt. Einige kennen diese Gleichnisse, die er verwendete, von einem Gleichnis von bösen Weingärtnern. Der Weinbergbesitzer schickte seine Mitarbeiter hin, damit sie die Frucht und den Ertrag des Weinbergs einsammeln. Und diese Mitarbeiter wurden misshandelt und rausgeschmissen. Und dann schickte er seinen Sohn hin. Und da sagten sie, oh, das ist großartig, das ist der Erbe, den bringen wir um. Und dann können wir den Weinberg alleine verwalten. Und Jesus sagt in diesem Gleichnis, was wird der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird diese Mörder umbringen und den Weinberg anderen geben. Das ist also schon klar ausgedrückt, dass der Tod dieses Sohnes, nämlich der Tod des Sohnes Gottes, Gericht Gottes nach sich zieht. Oder ein anderes Gleichnis, wo er sagte, dass ein König eine Hochzeit macht für seinen Sohn und dann wurden die Leute eingeladen, zu dieser Hochzeit zu kommen. Jeder hat sich entschuldigt, keiner kam und die Letzten, die haben die Knechte, diese Mitarbeiter, die zur Hochzeit einluden, bespottet, mit Steinen beworfen und getötet. Und dann steht in einem Evangelium, was wird der König tun? Er wird die Mörder und ihre Stadt umbringen und andere einladen. Das ist also schon angedeutet, dass die Tötung dieses Sohnes des himmlischen Königs Gericht nach sich zieht. Das heißt, dass die Stadt der Mörder, in diesem Fall Jerusalem, dem Erdboden gleichgemacht wird und dass Gott andere einlädt. Das heißt, nicht in erster Linie jetzt das Volk Israel, sondern all die anderen Heiden, damit sie zum Glauben kommen an Jesus. Genau das wollte dieser Kaiphas verhindern. Er wollte den Tempel bewahren und die Stadt retten und das Volk retten. Und all das führte er herbei. Die Römer haben als Gericht Gottes Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, den Tempel verbrannt und das Volk in die Gefangenschaft geführt. Was er also verhindern wollte, trat ein. Und er wollte verhindern, dass Jesus Bedeutung gewinnt. Genau das geschah aber. Jesus ist durch seine Auferstehung zu einem Herrn in der ganzen Welt geworden. Und ich finde das immer schön, sonntags einmal darüber nachzudenken, in wie viel 100 Sprachen heute Menschen von Jesus verkündigen werden. Und wie viele Tausend und Millionen Menschen heute ihren Glauben an Jesus ausdrücken oder vielleicht sogar neu zum Glauben an ihn kommen. Wir sehen also, dass natürliche Logik in ihrem Ergebnis oft das Gegenteil von dem erreicht, was sie wollte. Es ist erstaunlich, dass viele Menschen im Leben oft das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich wollten. Das könnte ich im Bereich mancher Gesetze unseres Staates zeigen, ich will es aber nicht tun, weil Leute das vielleicht politisch missverstehen würden, wie Gesetze genau in der Praxis in ihr Gegenteil umschlagen von dem, was man ursprünglich wollte. Bei jungen Menschen kann man es eher sehen, oder auch bei älteren. Junge Menschen wollen das Leben genießen, beispielsweise. Und viele zerstören es dabei, ohne es zu merken. Sie merken es erst, wenn es schon ziemlich zerstört ist. Mancher will die Freiheit praktizieren und gerät nur in neue Gebundenheiten oder Süchte. Im Römer 7, Vers 19 steht, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Es ist erstaunlich, dass wir manchmal genau das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich wollen. Und es geschieht immer dann, wenn es, oder kann dann geschehen, wenn es ohne Gott und ohne Jesus ist. Der Schwerpunkt dieses Berichtes ist der Feind zielt darauf, Jesus und alle Dinge, die mit ihm in Verbindung stehen, zu vernichten. Das ist der Schwerpunkt der Aussage. Der Feind zielt darauf, Jesus zu vernichten. Aber Gott zielt darauf, Jesus zu einem Segen für die ganze Welt zu machen. Wir haben bei einer Sache zwei Auftraggeber. Der eine Auftraggeber ist der Feind, der sagt, weg mit ihm. Und der andere ist Gott, der sagt, natürlich, der kann ruhig sterben. Im Gegenteil, der muss sogar sterben. Aber er wird auferstehen. Er wird wiederkommen und sein Leben in eine Qualität entfalten, an die ein Kaiphas mit seinen Speeren und Waffen gar nicht mehr rankommt. Denn dieses Wunder, das Jesus hier tat, wird ein Zeichen genannt. Das heißt, dass Jesus viele Zeichen tat. Und es ist gut, diesen Begriff Zeichen in der Bibel richtig zu verstehen. Ich hatte das schon mehrfach erklärt, will es aber wiederholen. Ein Zeichen ist ein Mittel der Verständigung ohne Worte. Wenn ich jemandem im Auto zuwinke, ist es ein Zeichen. Ich könnte dem ja auch guten Morgen sagen, aber da hätte er nichts davon, weil er das nicht hört. Wenn so ein Stück Blech am Straßenrand steht, in einer bestimmten Form und verschiedenen Farben drauf, ist es ein Zeichen. Nicht, dass ich das Stück Blech fotografieren sollte oder als Souvenir mit nach Hause nehme und sammle, sondern es sagt mir, auf dieser Straße darfst du unbekümmert oder schon richtig aufmerksam als Vorfahrtsstraße geradeaus fahren. Du musst nicht an jeder Kreuzung stehen bleiben. Das heißt, dieses Zeichen weist auf etwas anderes hin, ebenso wie die Satzzeichen, die wir haben. Und wichtig ist, worauf es hinweist. Diese Auferweckung des Lazarus, diese Rückführung in das Leben, weist darauf hin, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, es ist ein Hinweis darauf, dass Jesus den Tod überwindet in seiner Person. Und genau das würde ja an diesem Osterfest geschehen, dass Jesus den Tod überwindet in seiner Auferstehung. Und dass jeder, der heute an ihn glaubt, auch weiß, ich überwinde den Tod, indem ich auferstehe zu Jesus. Ich finde das schön und wiederhole diese Aussage von einem Afrikaner, der seine Tochter beerdigen musste und auf das Grabkreuz schrieb, der Tod hat keine Hände. Als er gefragt wurde, was bedeutet das, sagte er, ja, der Tod kann meine Tochter nicht festhalten, weil sie zu Jesus auferstehen wird. Genau das ist diese Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Satans Ziel ist das, Jesus auszulöschen. Gottes Ziel ist es, Jesus zur Geltung zu bringen. Beide Ziele überkreuzen sich, aber Gottes Ziel siegt. Satan hat seine Ziele nicht verändert, auch in Obertshausen nicht. Er möchte alle führenden Christen oder überhaupt Leute, die mit Jesus leben, ausschalten. indem er sie angreift, um sie zu vernichten, vielleicht nicht körperlich zu vernichten, vielleicht geistlich außer Gefecht zu setzen, sodass sie unbrauchbar werden. Wie tut er das? Verschieden. Manchen versucht er wirtschaftlich zu ruinieren, einen anderen gesundheitlich fertig zu machen. Beim anderen funktioniert es in der Familie nicht mehr. Oder irgendjemand kommt geistlich nicht weiter und hat plötzlich wieder Zweifel an dem Wort Gottes. Und so gibt es viele Angriffsebenen. Das Ziel ist immer, Christen auszuschalten, sie absolut wirkungslos zu machen, sie lahmzulegen. Was ist Gottes Ziel, wenn er das zulässt, diese Angriffe des Feindes? Gottes Ziel ist, dass diese Christen, wenn sie anfangen, verzweifelt zu sein, in ihrer Not zu Jesus flüchten und ihn gerade in dieser Not noch viel mehr kennenlernen, als sie ihn vorher in den Zeiten kennengelernt haben, wo es ihnen gut ging. So dass die Wirkung dieser Angriffe umgedreht sein kann, wie sie gemeint waren. Es kann nämlich sein, dass gerade dadurch Christen noch mehr gesegnet werden und auch auf Dauer gesehen noch mehr ein Segen für andere werden können, weil sie Jesus dabei besser kennenlernen. Wenn wir nicht weiter wissen, ist ja entweder die Möglichkeit, dass ich resigniere und aufgebe und sage, es hat sich nicht gelohnt, Christ zu sein. Es war eigentlich ein Versehen in meinem Leben, dass ich das geworden bin. Oder, dass ich sage, Herr Jesus, ich bin sehr gespannt, wie du mich da durchbringst und möchte das jetzt erleben. In dem Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, der Glaube ist eigentlich immer ein überwindender Glaube, der über Schwierigkeiten hinweg geht, weil Jesus ihn trägt und führt. Insofern kann gerade auch ein Angriff des Feindes eine Zeit der Not zu einer besonderen Segenszeit werden, weil wir dabei das Auferstehungsleben Jesu und seine Kraft neu schätzen lernen. Jemand sagte mal, wenn so ein führender Christ in die Presse kommt, bekommt die Gemeinde das Öl davon. Er verglich ihn also mit einer Olive, die ausgepresst wird, oder irgendeinem ölhaltigen Gewächs. Das ist leicht gesagt natürlich, vielleicht nicht so leicht ausgelebt. Gott schenkt gerade auch in Zeiten des Angriffes besonderen Segen. Und wenn wir daran denken, dass zum Beispiel in kommunistischen Ländern wie in Russland sich die Christen schneller vermehren als in westlichen Ländern, in denen sie nicht angefochten sind, in denen sie nicht unter Druck stehen, wäre das ein Zeichen dafür, dass gerade dieser Segen des Herrn dort, wo Druck ist, ganz besonders auch da sein wird. Ich fing diese Predigt an mit diesem Satz, die Würfel sind gefallen und möchte sie damit auch schließen. Es ist nur die Frage, in welche Richtung sind denn die Würfel gefallen? Der Hohe Rat meinte, die Würfel sind gefallen, den bringen wir um. Aber für einen Christen bedeutet es schon, die Würfel sind gefallen, nämlich das Auferstehungsleben Jesu siegt. Über alle Angriffe des Feindes hinweg siegt dieser wunderbare, auferstandene Herr Jesus Christus. Nicht nur damals, sondern auch heute in deinem Leben. Es wäre schön, wenn der Einzelne vielleicht diesen Satz mitnimmt. Die Würfel sind gefallen, das heißt, dieses Auferstehungsleben Jesu siegt auch in deinem Leben, auch in deinen persönlichen Schwierigkeiten, auch in der Lage, in der du vielleicht die Lösung noch nicht vor Augen hast. Jesus ist Sieger, weil er den Tod überwunden hat und deshalb schenkt er dir einen überwindenden Glauben.